nicht. Kann ich?
Test.
Kann man mich hören? Kann man mich hören?
Soll ich daneben reden oder davor?
Davor oder dahinter? Und dann Echo und
Special Effects.
So, wir sind bei unserer zweiten.
Wir sind wieder da. Eine Woche später, wir haben es wieder geschafft.
Nachdem wir uns wieder gegen all unsere Vorsätze gewandt haben.
Haben wir das?
Ja, haben wir. Wir hatten Pläne und haben sie dann doch nicht eingehalten.
Ja, Pläne sind was für, weiß ich nicht, andere.
Dementsprechend sind wir jetzt bei der echten Folge 2. Daumenkino.
Ach komm.
Wir haben mitgebracht einmal unser Film 1 ist Late Night, Film 2 ist Stuber. Und
Stuber, ist das dieses Uber, dieser Uber-Film?
Der Uber-Film,
von
ja.
Dem alle
ohne von Uber gesponsert zu sein. Und
ganz schön viel Werbung, finde ich.
Ja, ganz schön viel. Da sollte eigentlich eine, ja, naja gut. Aber als dritten Film obwohl wir ja nur zwei machen, na, wir können ja zu Tarantino ein paar Fun Facts noch,
Ach so, okay.
Also ohne zu, wir versuchen nicht zu spoilern. Wenn doch, dann schneide ich ein Bandton dazwischen. Aber bisher sind wir ganz gut ohne durchgekommen.
Ich glaube auch.
Ich habe nochmal dann auch zusätzlich noch mal so ein paar kleine Fun Facts mir rausgesucht, die wir so ein bisschen mit einfliegen werden.
Ann-Sophie, du bist so gut vorbereitet.
Ich bin so gut vorbereitet. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Willst du mal erzählen, worum es in Late Night geht? So eine Umschreibung der Geschichte des Films.
Sehr gerne. Late Night. Also, den haben wir vor, wann war das? Zwei Wochen, ja, unser Tonus funktioniert. Vor zwei Wochen gesehen. Late Night, du hast hier so schön aufgeschrieben. Der ist geschrieben von Mindy Kaling. Die kennt man vielleicht aus dem, das ist eine Serie oder ein Film, nicht ganz sicher. Irgendwas mit ihrem Namen auch gesagt. Ich schweife ab. Also ich fange mal direkt an mit Late Night. Es geht um einen weiblichen Late Night Host in Amerika, die seit ungefähr, ich glaube, 30 Jahren ist da das Zeitfenster sehr, also ihre Show da hat und die ersten 10, 20 Jahren auch super erfolgreich war. Und die letzten 10 Jahre sind so eher so, ja, läuft, ist noch auf Sendung, aber Zuschauerzahlen nehmen ab. Ihre Witzeschreiber oder ihr Writers Room, wie man so schön sagt, besteht eigentlich nur aus Mitte 20, Ende 20-jährigen weißen Männern und dementsprechend ihre Witze dann auch nicht quasi,
nicht
was
mehr
sie,
ganz zeitgemäß.
Ja, nicht nur zeitgemäß, sondern also ist einfach nicht ihr Charakter, der von diesen Schreibern rübergebracht wird, weil die kennen die halt auch alle nicht. Keiner von den Schreibern oder fast keiner hat sie mal getroffen oder war auch auf der Show oder während der Show persönlich da und deswegen ist es so ein boring Ding, was man da, glaube ich, was zumindest ihre Managerin oder Produzentin dann irgendwann relativ Anfang vom Film dann sagt, dass ihre Zuschauerzahlen abgehen und dass ihr letztes Jahr sein wird, wo sie auf Sendung ist. Und dann kommt jetzt so die Rettung oder das schöne Pendant, was man sagt, okay, wir fangen jetzt an, wir wollen eine diverse neue Rolle reinbringen in den Writers Room und diese Show nochmal aufpeppen. Und da wollen wir halt
Eine Frau
reinbringen und nicht nur eine Frau, sondern auch eine Frau, wie ist das? Color ist immer das Englische, wie sagt man das in Deutsch?
Das
ist da, glaube ich, auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist nur, dass man halt eine andere Perspektive reinbringen möchte. Und dann fängt, glaube ich, der Film so ein bisschen an, weil sie ist eine nicht nur Unbekannte, sondern die hat den Job noch nie vorher gemacht, also so
eine
Schreiberin.
Qualitätssicherung in einer Plantage, Fabrik,
wie auch immer.
Ja.
Und sie kriegt den Job und ist dann quasi die Neue, die nicht nur einfach die Neue ist, sondern halt auch die Frau da in diesem Männerhort. Und das wird, also ist eigentlich ganz lustig gemacht. Vom Grundkonzept her und wie du hier auch aufgeschrieben hast, geschrieben von ihr selber, also sie hat ihren Charakter da.
Mindy Kaling nochmal, um es kurz zu sagen, kennt man vielleicht aus The Office. Ocean's 8 hat sie mitgespielt, hat zum Beispiel auch in Inside Out, also zu Deutsch Alles steht Kopf, den Ekel gesprochen. Und der Ekel, Disgust im Original, in Alles steht Kopf, wo sie die Hormone sprechen
cool.
Quasi. Und in Jungfrau 40 männlich sucht, ja auch ein relativ beliebter Film, auch mitgespielt. Genau. Und The Mindy Project, genau. Sie hat halt auch noch eine eigene Serie, die sie jetzt seit kurzem, glaube ich, auch erst hat.
Genau, das daher kannte, also ich habe die Serie nicht gesehen, aber das war das, als ich irgendwo mal Werbung gesehen habe, wo ich sie als Schreiberling quasi mal schon gehört habe. Mindy Kaling, The Mindy Project, so hieß es.
Mhm. Ist jetzt auch vor kurzem Mutter geworden, also deshalb ist jetzt quasi back in business.
Ah, okay.
Genau. Genau, an ihrer Seite spielt Emma Thompson. Eigentlich auch ein relativ bekannter Name. Viele haben sie wahrscheinlich nicht mehr so vor Augen. Sie hat unter anderem Nanny McPhee gespielt, die zauberhafte Hexe mit dem sehr grünen Gesicht und dem, nee, gar nicht, grünes Gesicht war Zauberer von Oz, mit dem vorstehenden Zahn, mit dem vorstehenden Schneidezahn.
Hat sie nicht auch so ein
ganz knubbelige Nase.
Ganz knubbelige Nase und so ein Riesenwarzen-Ding.
Ja, ja, ganz genau. Ja, also komplett komplett in die Maske gestellt. Also Nanny McPhee ist relativ bekannt. Da hat man natürlich jetzt ihr Gesicht nicht so vor Augen. Mitgespielt hat sie auch noch in Tatsächlich Liebe. Und was ich dann noch rausgefunden habe, sie hat in Harry Potter Professor Trelawney gespielt. Auch wieder so eine Rolle, wo man sie eigentlich gar nicht richtig erkennt. Weil sie halt auch in dieser riesengroßen Brille und in diesem knubbeligen Gesicht so ein bisschen. Eigentlich ist es eine wirklich sehr, sehr attraktive, schöne Frau. Und hat aber irgendwie ein Faible für Rollen, wo man sie gar nicht mehr so richtig erkennen kann.
Voll mit Make-up und so
krass. Ganz genau. Willst du sonst noch den Rest der Story kurz runterreißen? Nun haben wir einmal die zwei Hauptcharaktere einmal kurz umschrieben.
Genau, Emma und Mindy sind so, also Emma ist ja
TV-Show-Hostess. Klingt falsch.
Ja, TV-Show-Host. Und dementsprechend natürlich auch Comedian, was ja ganz oft der Fall ist bei so amerikanischen Late-Night-Shows, sind ja auch immer alle natürlich ein bisschen Stand-Up-affin. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, auch im Film eine schöne Szene, die später, wo sie dann auch ein bisschen Stand-Up macht, die mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, die ich gut fand. Ja, zum Film selber gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Also wie gesagt, das ist so eine Show, die auf dem auf dem Zweig nach unten geht und versucht wird halt jetzt zu retten, indem man das Grundkonzept der Show ein bisschen ändert. Der Trailer, wenn man den mal gesehen hat, da sieht man auch schon, dass Mindy selber sich dann auch so ein bisschen nach vorne rückt und versucht so der Prodigy von dieser Late-Night-Host zu sein. Und das finden natürlich auch alle super, weil dann hast du halt diese weiße Frau und dann diese, ich glaube, Inderin ist das,
ja, oder
dann
Pakistani,
die daneben steht. Und das finden natürlich alle super mit diesem Diversity. Und
obwohl das in der Show, also in dem Film ja selber gar nicht so positiv aufgenommen wird. Ne? Es ist noch nicht mal so, also es wird so ein bisschen am Rande mit erwähnt, also dieses Hautfarbenthema, aber es ist tatsächlich eher das Ding, dass sie weiß ist, dass sie nicht weiß ist, dass sie eine Frau ist tatsächlich in diesem sehr umkämpften Business, sagen wir es mal auch.
Ist auch eine Männerdomäne, das stimmt. Und eine der besten Sachen, Zitate, die ich aus diesem Film mitgenommen habe, fand ich, war, weil ganz am Anfang beim Film, wenn sie den Job kriegt, sich auf den Job bewirbt, ist da noch ein zweiter Typ, der durch einen Kollegen von der Arbeit dann da quasi da vorgestellt wird, sagt, hier, nimm mal, dass die beiden so gegeneinander quasi antreten, so ganz, ganz nebenher. Und später treffen sie sich nochmal wieder und dann sagt er so ganz sarkastisch, ja, schön, dass du als Frau diesen Job bekommen hast, so als Diversity-Karte und sie dann einfach nur schön zurückfeuert und sagt, ja, ich finde auch sehr schön, dass die beste Person diesen Job bekommen hat, also mit dem meisten Talent. Und das fand ich dann bei ihm natürlich sofort vorbei, weil was soll er schon darauf antworten?
Joke gedroppt und Dankeschön, tschüss.
Und das fand ich war einer der schönsten Zitate tatsächlich für mich. Was soll man sonst weiter sagen? Ist eine Komödie?
Ist ganz klassische amerikanische Thematik. Relativ unaufgeregter Aufbau. Man kann sich am Anfang schon denken, wie es ausgeht im Endeffekt. Ist so ein, wie gesagt, wieder Sonntagabend. Machen wir die Sonntagabend-Netflix-Schublade auf.
Da packen wir den rein. Das ist so ein schöner Sonntagabend-Feel-Good-Film. Ja, genau. Ja, also fürs Kino, wenn man nichts anderes zu tun hat, kann man das sich gerne angucken.
So ein Mädelsabendfilm, glaube ich.
Ja, genau, so
Mädelsabendfilm, ist das so relativ unaufgeregt.
Ja, da ist keine Action, weißt du, da explodiert nichts. Was willst du in einem Film gucken?
Nee.
Genau, so. Ja, Mädelsabend sagt, trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist angemessen.
Ja, Randfakt noch, Kinostart ist der 29. August. Das ist, glaube ich, bald Ende des Monats. Ja, wie du sagst, der ist dann wahrscheinlich, hat wahrscheinlich auch so eine schöne Ladies Night Premiere beim UCL.
Stimmt, im Cinemax oder so. Vielleicht noch ein paar kleine Facts dazu am Rande. Mindy Kaling hat die Rolle der Hauptdarstellerin tatsächlich bewusst auf Emma Thompson geschrieben. Ich glaube, weil Emma Thompson selber halt auch schon sehr, sehr lange im Business ist und ich weiß nicht, ob sie selber sogar schon Host war, mal eine Zeit lang. Weiß ich gar nicht genau, aber sie ist auf jeden Fall eine sehr etablierte.
Ja, ich glaube auch, Ellen ist eine der großen Late Night, oder nicht mal Late Night, aber sie ist ja so ein TV-Show-Host. Und ich finde, Emma Thompson, oder zumindest in dieser Rolle, sieht sie so ein bisschen ähnlich aus wie wie Ellen DeGeneres, genau. Und mir fallen tatsächlich sonst sehr wenig kaum weibliche Late-Night-Hosts ein. Also es gibt eine auf Netflix, aber ihren Namen weiß ich auch nicht mehr. Ja. Aber die großen sind halt Kimmel, Conan und Fallon soweit und Stephen Colbert und
die ganzen.
Ja, das sind halt alles weiße Männer, ne?
Ja, gut. und was auch zum Thema weiße Männer, denn kann ich so weiß, ist naja schon weiß, aber nicht der Klischee-Weiße. Mindy Kaling war Praktikantin bei Conan O'Brien. So viel zu dem Thema. Also deshalb kommt wahrscheinlich so ein bisschen auch diese TV-Erfahrung, diese Show-Erfahrung kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Zeit, die sie dort gearbeitet hat.
Ja, Conan O'Brien, einer der besseren Hosts, finde ich.
Ja, der auch witzige Formate macht. Sie werden uns an Schlansky, John Schlansky, ja. Der wichtige Italiener.
Genial.
Wer das nicht kennt, tue sich einen Gefallen und
einfach mal auf YouTube eintippen.
Genau,
ne?
John Schlansky, Conan O'Brien. Es ist Gold wert.
Ich finde auch, was ziemlich cool ist an Conan seiner Komödie, ist, dass er sich selber als Opfer immer darstellt. Also wenn jemand irgendwie einen Witz macht oder so, dann nimmt er das immer auf seine Kappe und das ist irgendwie ganz schön im Vergleich zu anderen. Weil es gibt auch Komödien, die dann sich halt immer Opfer im Publikum suchen oder halt ihr Gast so ein bisschen das Opfer ist. Was okay sein kann, aber auch relativ schnell ein bisschen langweilig werden kann, wo es dann eher so der Bully-Komödien-Charakter ist.
Ja.
Bei ihm ist es halt immer, dass er sich selber macht. Und er,
außer bei John Schlansky.
Bei Jordan, weil das ist glaube ich, nochmal eine andere Szenerie, die Dynamik auch, die sie zusammen haben, die einfach nur fabelhaft.
Ich weiß, ja, aber es ist ein geschriebener Charakter, glaube ich, aber es ist großartig.
Aber ich glaube auch, vieles ist er wirklich, ne?
Ich hoffe es wirklich, dass ein bisschen noch so in diesem Menschen in diesem Studio rumrennt, weil das, glaube ich, alles halt so ein bisschen.
Es wirkt auf jeden Fall sehr real. Also ich finde das so genial, wenn er in seinem italienischen Fachjargon aufdriftet, in seinen Hobbys von Wein und Kaffee und sowieso und dann sein Office oder sein Büro einfach nur heruntergekommen
ist. Das ist einfach
nur
voll gemüllt und
aber er ist einfach nur so super trocken lustig.
Ja, aber wie gesagt, Filmempfehlung dazu, vielleicht zum Einstimmen auf das auf das Late-Night-Show-Thema. Kann man sich dazu ein bisschen hinten die Büros angucken bei Jordan Schlansky, bei Conan O'Brien.
Genau, dann kommt man auch ein bisschen auch in den Film rein, weil bei Late Night sieht es ähnlich aus, weil ich glaube, es gibt einen, diesen Schreiberraum, wo die ganzen Autoren dann sich da treffen. Und der ist auch vollgemüllt mit irgendwelchen komischen
Jungs-Spielzeugen, Nerf-Guns. Sieht aus wie bei uns im Büro quasi. Nur halt ein großer Tisch und alle sitzen dran.
Genau, ein großer Tisch und die sitzen auch nur irgendwie alle paar Tage dran, weil sonst haben die ihr eigenes Office.
Genau, mit inspirierenden Texten als Poster.
Genau. Ja, der Film war schon ganz lustig.
War lustig, wie gesagt, mit dem richtigen Publikum ist wahrscheinlich auch ganz unterhaltsam.
Aber genau, hat nicht so viel Action, da kommen wir nämlich zum zweiten Film.
Der dann viel mehr Raphaels mit jeweils
auf
quasi.
Jeden Fall mit, der hat auf jeden Fall super Explosionen drin.
Nicht nur Explosionen, auch Schießereien und
alles. Ich glaube sogar Messer sind auch noch dabei.
Quasi John Wick und Hunde.
John Wick, ja. Quasi. Du hast ja auch einen Hauptdarsteller, Dave Bautista, der wie Dwayne The Rock Johnson, einfach nur
Manly
cooler,
Man
ist.
Manly Man, cooler Typ.
Der als Action-Darsteller natürlich sofort als rausfällt.
Credibility hat.
Genau, und da kommen wir nämlich zu Stuber.
Stuber,
wie sagt
Stuber.
Man das? Stuber.
Ja,
weil,
er ist doch Stu.
Genau, weil sein Name ist Stu und er fährt Uber und deswegen
ist
Stuber.
Stuber.
Und einer seiner
nicht sein selbstgewählter Name, genau. Sein Kollege im Supermarkt, Flash im Baumarkt.
Chef. Ja. Im Baumarkt.
Baumarkt.
Ja, so ein Tier, nicht mal Tier, sondern einfach nur so ein Freizeitjägerladen oder was es ist, wo da Waffen verkauft werden.
Völlig absurd.
Genau, der nennt ihn Stuber.
Stuber, bitte bleib bei Stuber. Stuber.
Stuber.
Ja.
Stu, how do you do? Ja. Ist sein erster Spruch.
Sein Claim, ja. Man muss dazu vielleicht sagen, also mitgespielt wird er genau mit Dave Bautista und Kumail Nanjiani. Wir haben ihn bestimmt.
Nanjiani.
Nanjiani.
Kumail
Nanjiani. Ich wollte noch sagen, bestimmt spreche ich ihn falsch aus.
Kumail Nanjiani.
Ich wollte bei Google noch gucken, wie man ihn ausspricht.
Ihn kennt man aus Silicon Valley.
Ja, und auch mit großer Empfehlung aus The Big Sick.
Oh ja, das war einer
der schönen Filme letzten Jahre, genau. Des letzten Jahres, glaube ich.
Hat er auch selber geschrieben mit seiner Frau tatsächlich zusammen, The Big Sick. Und ich glaube, der hat sogar sehr viele Awards gewonnen in der.
Er war, glaube ich, sogar Oscar-nominiert.
Ja, genau, der war Oscar-nominiert
letztes Jahr. Fürs Drehbuch, glaube ich, ne?
Ja, Best Film sogar, glaube ich.
Genau, und diese beiden geben eine sehr, sehr schöne und ungewöhnliche Kombi ab. Dave Bautista ist ein Polizist, der am Anfang seine Partnerin verliert und ein bisschen auf Rache sinnt für den Mann, der das verbrochen hat. Also der Film beginnt mit einer sehr rasanten Kampf- und Action-Szene. Und da war Raphael natürlich dann gleich schon erstmal Feuer und Flamme.
Super. Gerade in diesem Kaufhaus und dann gibt es so eine schöne Szene,
Hotel,
wo die da
auch, ja.
Hotel, ja, wo die da runterspringen. Und
ja.
Also sehr, fabelhaft.
Sehr, sehr unterhaltsam. Der Gegenpart in dieser Situation ist Iko Uwais. Sagt einem vielleicht wahrscheinlich gar nicht mal sowas. Es ist einer der Martial Arts.
Martial.
Oh, Martial Arts.
Er macht Martial Arts.
Martial Arts.
Er ist eigentlich Künstler.
Martial. Oh, großer Popar. Mal gucken, ob ich das schneiden kann. Nee. Er ist ein Martial Artist. und hat zum Beispiel auch in The Raid mitgespielt. Und
ist
in
Star Wars. Ist er die Hauptperson da?
Ja, ja. The Raid und The Raid 2.
Ja, sehr, sehr gute Filme, auch eine Filmempfehlung dafür, The Raid.
Okay, muss ich zum Beispiel. Und Mile 22 zum Beispiel auch. Also,
den kenne ich nicht.
War jetzt vor kurzem auf Amazon, das ist eine koreanische Produktion mit Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg?
Ja.
Koreanisch?
Ja,
Koreaner.
Also der alte Koreaner, nein, aber ich glaube, es ist einer dieser, weil es gibt ja mittlerweile so einen gewissen Bereich, der sich mit diesen Martial Arts Leuten halt auch hier beschäftigt. Ja,
gerade in dieser Action-Szene, weil The Raid ist einer dieser besten oder besseren Action-Filme und das aus Korea. Die Stunts, die sie da machen, sind abartig, muss man schon sagen, weil die echt, ich glaube, das ist viel tatsächlich selbst gemacht oder ist halt also kaum CGI oder so ein Kram.
Ja, das sind ja richtig ausgebildet.
Genau, die trainieren dafür und dann machen die den Kram hunderte Male und diese Kamerafahrten, die es dazu gibt, da gibt es eine so eine schöne Szene, wo es eine Verfolgungsjagd gibt und die Kamera wird von einem Auto ins andere Auto übergeben und dann sieht das richtig schön aus wie so ein CGI 3D-Shot, dass es da so durch das Fenster geht, aber es ist
eigentlich nur weitergereicht.
Praktische Effekte, die von einem Kameramann.
Fünf Leute, die so in der Schlange stehen irgendwo und das,
ja.
das Kamera.
Und das sieht einfach nur fabelhaft aus und ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser Martial Artist dann natürlich sein Know-how, das, was er auch bei Stuber dann zeigt, weil er gegen Bautista kämpfen muss und er als kleiner Koreaner.
Gegen so einen
genau, so ein
Bär aus von Mann, also
so ein Wrestling-Mensch.
WWA-Winner für was weiß ich wie viele Jahre. Es muss ja ein starker Gegenpart sein. Und definitiv. Deshalb ist der Kontrast eigentlich sehr charmant. Also ob das jetzt im echten Leben auch so gut ausgehen würde, wenn du von dem Dave Bautista eins in die Fresse kriegst, ist die Frage. Aber ist auf jeden Fall
Aber lustig an den Charakter, den Dave Bautista spielt, ist, dass er als Polizist eine Brille trägt, weil er eigentlich fast blind ist. Weil sobald er die Brille nicht mehr hat, sieht er nur noch verschwommen.
Genau.
Und das ist so einer der Faktoren ganz am Anfang,
genau,
der einfach so als Comedy-Faktor nochmal raussticht, dass er so eigentlich super schießen kann, aber sobald die Brille weg ist, weil natürlich, wenn du auf die Fresse kriegst, kann sein, dass die Brille wegfällt.
Ja, natürlich wird ihm diese Brille weggeschlagen im Rahmen des Kampfes und er sieht einfach gar nichts mehr, ist quasi kampfunfähig.
Genau.
Auf jeden Fall ist es so, dass aufgrund dieser Situation, dass er seine Partnerin verloren hat und er sich auch ein bisschen Vorwürfe macht, weil er nicht sehen konnte richtig und so mehrere Dinge aufeinander getroffen, lässt er sich die Augen lasern. Long story short.
Genau,
und aber ist dann halt
erst 6 Monate später.
Ja, und ist dann halt aber so ein bisschen gehandicapt und kriegt dann natürlich, nachdem er im Krankenhaus war und eine ganz charmante Brille aufgesetzt bekommen hat, um die Augen vor Sonnenlicht zu schützen.
Ja, leider trägt er nicht die ganzen Filme diese Brille.
Das wäre sehr schön gewesen, wenn er sie die ganze Zeit getragen hätte.
Nee, aber es ist auch so eine Standard Cop-Film-Verfilmung, wo du hast den Hauptcharakter, der seinen Partner verliert und dann natürlich erstmal in ein Loch fällt Dann vergehen auch irgendwie laut Film, ich glaube, 6 Monate oder so. Und natürlich er als heruntergelassener Cop versucht natürlich diesen Fall, der ihn natürlich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, zu lösen und diesen Bösewicht da zu fassen.
Beziehungsweise und, das ganze Kartell, was dahinter hängt.
Oder genau, und dann gibt es dann diese Standardszene, wo der in dem Fall seine Chefin ihm sagt, komm, lass den Fall, den ist nicht mehr für dich, der geht jetzt ans FBI oder genau, so.
Ja. Geht dann und, in die nächstgrößere Einheit.
Genau, dann denkt er sich, na gut, dann lasse ich mir jetzt die Augen lasern und schau mal. Und, aber er ist immer noch so ein bisschen dahinter und dann fängt der Film quasi ein bisschen an mit dem Uber-Fahrer, der
genau.
ihn dann abholt.
Dann kommt ja dann im Endeffekt die, also weshalb dieser Uber-Fahrer überhaupt gerufen ist, weil seine
Tochter
an dem Abend, wo er sich die, also die ist, sie ist Künstlerin, sie ist Bildhauerin. Genau. Und am Tag der
Ausstellung,
wo es natürlich sinnvoll wäre, sehen zu können, lässt er sich die Augen lasern und kann halt erstmal nicht richtig sehen, weil das braucht ja ein paar Stunden, bis das heilt. Und dann bestellt sie, also lädt sie ihm die Uber-App runter, muss man auch sagen. Es fängt erstmal damit an, dass er sowas nicht besitzt.
Er hat zwar ein Smartphone, aber er kann mit eigentlich umgehen und telefoniert eigentlich nur.
Genau, und hat auf jeden Fall dann, und sie organisiert ihm dann quasi einen Fahrer und das ist dann halt Stu. Und Stu ist versessen drauf, sein 5-Sterne-Rating zu behalten, was ein bisschen
wichtig,
unter Mitleidenschaft gezogen ist, wurde von den letzten Fahrten und
das ist nämlich sehr wichtig,
das ist sehr wichtig für
Uberfahrer,
ihn,
dass sie ihr 5-Sterne-Rating haben und dann werden sie natürlich öfter gebucht.
Mhm. Und das ist halt bei ihm in Danger und deshalb sagt noch so schön, please be a 5-Star-Rating.
Er gibt sich auch sehr viel Mühe mit Getränken und noch Snacks im Auto
und
versucht
alles.
Dann den Leuten, die dann einzusteigen, dann noch Entertainment mitzugeben, hat seinen iPod da und sagt, hier, was möcht ihr hören, ich habe alles da. Und da ist auch so eine kleine Montage, wo dann sich viele, also wo er dann das genau versucht, dieses 5-Sterne-Rating zu bekommen.
Und
das ist dann nochmal so ein schönes Werbemittel irgendwie für den Service Uber. Und weil er erklärt auch irgendwie noch den Service während des Filmes und dann gibt es noch Features, die erklärt werden, wo ich mir dann denke, warum oder so, weil Uber hat damit ja nichts zu tun, aber trotzdem fanden die das scheinbar wichtig, dass diese Ride-Sharing-App nochmal hervorzuheben. Aber na gut, es bringt auf jeden Fall diese Welt zum Leben und dann weißt du, alles klar, das könnte real sein, weil das gibt's ja wirklich und die haben sich jetzt ja keine, weil manchmal ist es ja so, dass sie diese Produkte, die man im Realen kennt, dann suchen die uns so einen Fake-Namen aus und dann heißt es dann, in dem Fall könnte es ja Stuber heißen oder so. Nee, es ist wirklich die Uber-App, von der sie reden und machen da ein bisschen Werbung für, was ich jetzt auch.
Ja, wahrscheinlich haben sie sich da geeinigt, dass es keine Werbung oder Produktplatzierung
Dauerwerbesendung würde eigentlich
umstehen. Ja, aber halt dafür nicht verändert werden muss, weil sonst wäre es ja markenrechtlich auch nicht erlaubt, dass sie die 1:1 nutzen dürften. Also es muss schon irgendeine Art von vertraglicher Regelung dahinter geben. Wie auch immer, auf jeden Fall ist du dann jetzt der Fahrer für Dave Bautista. Ich weiß nicht gar nicht, wie der Charakter heißt.
Das weiß ich auch nicht.
Sollten wir uns vielleicht das nächste Mal mit aufschreiben. soll ihn erstmal, glaube ich, nur irgendwie nach Hause fahren und macht das auch und wird dann aber quasi, weil ein Hinweis kommt von einem
Freund
oder Informanten
sowas.
Über den Aufenthaltsort des besagten Gegners, sagen wir es mal so, dann quasi Stu für den ganzen Tag, den ganzen Abend beschlagnahmt, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte.
Ja, und er nutzt das nämlich, weil er immer sagt, ja, er will gerne 5-Sterne Bewertung haben und dann nutzt der Batista-Charakter das natürlich und sagt, ja, wenn du mit mir da und da und dahin fährst, kriegst du auf jeden Fall deine 5 Sterne.
Ja.
Und da ist er dann angebissen und sagt sofort, na gut, dann mache ich halt mit, auch wenn er erstmal keine Lust drauf hat.
Es eskaliert natürlich komplett. Ich meine, was erwartet man anders? Mit viel Schießerei, mit viel Explosion, mit viel Kampf.
Und lustig ist es auch
noch. Lustig ist es auch noch. Die haben eine sehr schöne Dynamik zusammen. Und wie es ausgeht, wollen wir gar nicht verraten. Es gibt auf jeden Fall, es ist auch ein relativ klischeehafter Hollywood-Komödie.
Genau, Action-Holly-Buddy-Cop-Komödie.
Genau, ist vielleicht der Männerabend, der dann irgendwie ganz witzig ist.
Genau, das Pendant zu Late Night. Dann gibt es dann Stuber als Männerabend. Und der läuft nämlich auch am 22. August an. Also beide relativ zeitnah. Und dementsprechend kann man sich den dann auch geben, wenn man möchte. Ne?
Ja. Habe ich jetzt auch keine weiteren interessanten Facts zu rausgefunden.
Würde ich aber auch dieselbe Netflix-Schublade aufmachen und sagen, also wenn man sich den im Kino angucken möchte als Männerabend, kann man das gerne machen. Ist wahrscheinlich auch schön spaßig, aber ja. Im Endeffekt funktioniert er auch super. Oder für mich, glaube ich, sogar besser im Heimkino, weil dann kann man sich dann auch so am Sonntag, Samstagabend einfach mal so reingeben. Weil, ja, also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher den, der jetzt ja auch gerade läuft, den Hobbs & Shaw gucken. Wenn ich halt die Auswahl zwischen Stuber und Hobbs & Shaw habe, würde ich dann wahrscheinlich eher den Fast & Furious Offspring hier nehmen.
Ja, komm, da fliegt ein Helikopter und das Auto hängt den Kran an den Helikopter und
exakt,
keine Ahnung.
Exakt, das ist einfach nochmal was
ganz anderes. Und er hält es mit seiner puren Muskelkraft zusammen.
Ja, deswegen
das,
also.
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Das ist dann nämlich immer ein bisschen blöd, wenn die solche Filme für solche Datumsdaten, die auch immer aussuchen, wenn die sagen, okay, wir wollen den im Sommer rausbringen und ein anderes Filmstudio dann einen relativ ähnlichen Film, was ja ganz oft irgendwie der Fall ist, weil die sich ja doch alle irgendwie absprechen. Ja,
stell dir mal vor, wie kacke das ist. Du sagst so, oh hey, wir haben unsere kleine Produktionsstube, wir haben so zwei relativ etablierte Namen mittlerweile und dann kommt so, keine Ahnung, wir machen aber auch Fast and Furious und dann
und
kannst
wir haben
du sagen,
auch einen Wrestler.
Ach Mann.
Genau. Und im Meeting dann so, ach, toll. Wollen wir den jetzt noch verschieben? Ja, nee, komm, hau raus. Und jetzt hast du halt zwei Filme, die relativ zeitnah im Kino sind, die eigentlich ungefähr das Gleiche machen, nur dass der eine halt ein Franchise im Hintertasche
und
hat.
Dementsprechend die Mittel.
Und natürlich viel mehr Geld und zwei größere Namen.
Und der andere dafür aber die Uber-App. Hey, komm schon.
Richtig, der andere hat die Uber-App, ein bisschen charmanter und hat halt einen Kumail Nanjiani, der super lustig ist und auch in der Rolle, die er da als Uber-Fahrer hat, auch ein bisschen aufgeht, glaube ich. Weil
er spielt immer nur den Uber-Fahrer.
Er spielt diesen klassischen Pakistani Tech-Nerd oder Uber.
Wenn er einsteigt, er fährt natürlich einen kompletten Prius, ne?
Ein Toyota Prius, ja.
So kompletter Elektro.
Ja, komplett Elektro.
Wird natürlich auch noch passen.
Ist wichtig.
Ist wichtig, irgendwann ab einem Punkt. Ja, aber auch mit diesem schönen, diese Rückenhinterlagen, diese Holznupsis.
Ja, mein Vater hatte das früher mal in den, weiß ich nicht, als ich noch ein ganz kleines Kind war, ich kann mich daran erinnern. Es war immer komisch. Ich dachte, warum hat man so eine komische
damit man nicht so eklig schwitzt,
Rückenhinterlage? Das ist unbequem und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst.
Es gibt natürlich noch eine kleine Love Story am Rande, die eigentlich auch ganz lustig ist. Ja. Sie treiben sich an ganz witzigen Orten rum, also das ist auch schon mal ganz lustig eigentlich. Also es hat schon Spaß gemacht. Ja. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, wirklich, macht auch zu Hause Spaß. Oder wenn man halt irgendwie so einen Freitagabend keine Lust auf Feiern und irgendwie was machen will, dann ist das im Kino vielleicht auch ganz nett. Aber ja, es tut es auf jeden Fall auch auf Netflix. Was man auf jeden Fall unbedingt im Kino gucken sollte, und da sind wir gleich dann auch schon wieder quasi zu Ende mit unserem kleinen Talk, ist Once Upon a Time in Hollywood.
Überleitungsqueen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Guck mal, was man auf jeden Fall im Kino gucken sollte. Ja, wenn es schon um Kino und Filme geht, dann müssen wir natürlich Tarantinos neuen Film erwähnen, der jetzt ab, ich glaube, diese oder letzte Woche, im Kino ist.
Ja, also seit letzter Woche, seit letzter Woche, Ende letzter Woche.
Genau, wenn das hier ausgestrahlt wird, letzter Woche.
Oh nein.
Genau, den haben wir uns jetzt auch beide angeguckt und ich weiß gar nicht, wollen wir dann auch wie bei den anderen Filmen so ein Roundup machen oder wollen wir einfach nur sagen, guckt euch den im Kino auf jeden Fall an?
Also ich glaube, viele haben wahrscheinlich schon einiges mitbekommen. Ich meine, es gibt keine Tarantino-Filme, wo nicht vorher wahnsinnig viel schon gesprochen wird. Deshalb können wir vielleicht müssen so mal ein paar kleine Facts am Rande irgendwie noch erzählen. Once Upon a Time in Hollywood umreißt die Situation der Manson-Morde, Murderers, der Manson-Family.
Da frage ich mich, muss man dazu was wissen, dass, wenn man sich den Film anguckt? Oder kann man
du dir vorher oder nach dem Film angeguckt?
Nee, ich wusste natürlich schon vor dem Film so ein bisschen was über die Charles Manson-Morde, jetzt nicht im Detail. Und danach habe ich dann noch mehr dazu gelesen, wenn mich das dann interessiert hat, was dann passiert ist und so weiter. Ich frage mich nur so für den Autonormal-Filmgänger, ist das wichtig, dass man so diese Grundreali-Story kennt?
Ja, also ich glaube schon.
Dann hau raus.
Also ich als großer True-Crime-Fan muss hier nochmal mich outen. Viel Spannungsarbeit basiert darauf, dass du auf diesen Moment hinarbeitest, an dem diese Tat passiert, quasi. Und dieser ganze Charme des Filmes entwickelt sich quasi dann darauf basierend, meiner Meinung nach. Also es funktioniert auch so gut, aber ich habe halt auch gemerkt, ich hatte natürlich auch vorher ein paar Sachen darüber gelesen und da wurde das halt auch angemerkt, dass dass es halt ganz spannend ist, wie er wieder mit einer realen Situation, einer wahren Tragödie quasi umgegangen ist und damit arbeitet. So, ich will jetzt halt auch gar nicht zu viel sagen dazu. Und deshalb finde ich es relativ interessant, wenn sich der ein oder andere dem das nicht sagt oder nicht mehr ganz genau weiß, wie es bei dir war. Ich meine, die Rahmenbedingungen kennt man, aber ja. Das Ausmaß des Ganzen wird einem erst klar, wenn man halt ein bisschen was darüber liest, wie diese ganze Situation zustande gekommen ist, wer Charles Manson war, welchen Einfluss er gehabt hat, wie er gelebt hat, wie er mit seinen Frauen oder in seiner Kommune gelebt hat. Was auch sehr schön dargestellt wird, finde ich, weil das ja schon eine sehr ungewöhnliche Art des Lebens ist. Viele finden das ja irgendwie ganz spannend oder interessant. Ich finde das irgendwie ein bisschen befremdlich. Die Hippies, die sie immer so schön sagen. Ja, the fucking Hippies. Es werden nie einfach nur die Hippies genannt, es sind immer the fucking Hippies. Diese Gruppe lebt ja halt auf einer alten Filmkulisse, wo auch Western gedreht worden sind. Ich weiß gar nicht, ob die damals tatsächlich Pferde hatten, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nämlich nicht. Aber wie auch immer, das ist ja gar nicht so wichtig.
So detailliert kannte ich mich dann damit nicht aus. Für mich war es nur, okay, das sind die, oder ist diese Kommune, die in Hollywood Morde begangen hat, ich glaube, es waren 3 oder 4 an der Zahl. Ja. Und der berühmteste Mord ist halt der an Sharon Tate, den man so mitbekommen hat. Und,
weil die Dramatik halt drin lag, dass sie im 9. Monat schwanger war, dass Roman Polanski gerade quasi auch auf der hatte Rosemary's Baby gerade gemacht und war in London. Komplett auf der Höhe seines Erfolgs. Es wurde ja noch intensiver, nachdem das dann irgendwann ja in den letzten 10, 20 Jahren so ein bisschen eingebrochen ist, weil er mit Rape-Geschichten irgendwie zu tun hatte auch und ganz viele dramatische Dinge, die halt immer so ausgegraben werden. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war er einfach ein revolutionärer Künstler, sagen wir es mal so. Und sie war ja eine aufstrebende junge Schauspielerin. Mhm. Was auch ganz schön ist, sie geht einmal in dem Film ins Kino, um sich den Film anzugucken, wo sie mitspielt als Nebencharakter. Und sie haben im Endeffekt tatsächlich den Originalfilm gezeigt. Also sie haben nicht die Szenen nachgestellt mit ihr, sondern haben die Original Sharon Tate.
Was mich auch erst verwirrt hat, weil ich dann ihren Gesichtsausdruck haben sie ja dann immer gezeigt. Und dann den Film, der da gerade im Kino lief. Und ich habe mich dann gefragt, weil die sehen wirklich nicht ähnlich aus. Da habe ich mir gefragt, wann kommt denn jetzt Sharon Tates Charakter, Margot Robbie, in dem Film? Und dann, dass sie sich darüber freuen kann. Aber sie war halt die ganze Zeit da. Und ich habe es dann erst so ein paar Minuten später gerafft, dass es der echte Filmausschnitt ist. Und was eigentlich auch ganz schön ist, weil so wird Sharon Tate und ihre Legacy so nochmal ein bisschen vereinheitlicht
in diesem Film. Genau, ich fand das eigentlich auch ganz schön, dass sie es nicht nachgestellt haben.
Genau, weil das dann auch irgendwie schön gemacht ist. Ja. Und ich glaube, was ich eben auch schon meinte, ist, dass der ganze Film eine Liebesgeschichte ein Liebesbrief an Hollywood ist und dass nicht nur den Ort, sondern diese ganze
das Feeling drumherum.
Feeling von La La Land widerspiegelt, weil es ist ja Hollywood und La La Land, das ist ähnlich, ne? Weil der Film ging ja auch darum, um die ganze, wie die Filme gedreht werden, wo die alle leben, und das ist bei Once Upon a Time in Hollywood genauso. Du siehst dann diese Straßenschilder und diese Ecken, die werden dann immer noch mal gezeigt, und tatsächlich habe ich das auch, glaube ich, mal mitbekommen, dass der Hollywood Boulevard, wo man halt immer hingeht, und der Walk of Fame und so, wenn man einen Urlaub macht,
soll so kacke sein.
Dass nicht nur, dass er kacke ist, aber dass der halt für diese Produktion, glaube ich,
komplett gesperrt worden ist.
Genau, zweimal für eine längere Zeit gesperrt worden ist, weil die da halt gedreht haben und dieses ganze Ding komplett umgebaut haben.
Auch witzig, sie haben komplett Oldtimer aufgestellt. Also es sind alles Autos original aus der Zeit. Es sind keine Autos nachträglich reingebaut worden, was sie auch gerne machen sonst, sondern es ist alles mit alten Autos quasi
alles nachgestellt. Alles praktische worden. Effekte. Und ich finde, das ist auch einer der...
Also muss ja eigentlich auch bei, wenn es um so Stuntman-Geschichten auch geht. Ja, also das wäre halt irgendwie schon so ein bisschen skandalös, wenn es halt so doll
CGI bearbeitet wäre. Dafür ist auch Tarantino bekannt, dass er sehr viel praktisch macht und eigentlich kaum oder gar nicht CGI-Effekte da reinhaut. Und bei dem Film, finde ich, fällt das auf jeden Fall diese grandiosen Kamerafahrten auf, die über die Dächer von Hollywood so hinweggehen. Und eine der schönen Szenen ist von Rick Dalton im Pool, und dann geht's so langsam raus und dann siehst du so über so Plakate, Filmplakate und Neon-Leuchtdinger. Und das ist halt so ein, das fasst so dieses ganze Hollywood-Feeling nochmal schön zusammen, und das sieht echt bombastisch aus auf großer Leinwand.
Ich dachte immer, dass, also Quentin Tarantino ist ja sehr bekannt dafür, dass er auch sehr detailverliebt ist. Mhm. Tatsächlich finden sich in diesem Film ein paar Filmfehler, die du wahrscheinlich auch nicht vermeiden kannst, aber es hängen so ein paar Plakate, die älter sind, jünger sind, als sie eigentlich dort waren. Also kann man alles nachlesen, ist nicht wild, fällt einem so nicht auf, aber sind ein paar kleine Fehlerchen drin, die man natürlich aber verzeihen kann, weil ich meine...
Ja, bei ihm ist es aber auch genau, also er hat auch seine eigenen Marken, die er in den Film reinpackt. Ich glaube, es gibt da eine Stelle, wo der Name Vega vorkommt, und Vincent Vega ist ja der Hauptcharakter aus Pulp Fiction, und ich meine, das ist wahrscheinlich schon ein bewusster Stelle.
Aber es sind zum Teil originale Filmplakate, die sie zeigen, die theoretisch in den 50ern und 60ern in dem Fall dann, die es gab, aber halt dann zwei Jahre später, als dieser Film eigentlich stattgefunden hat. Ist überhaupt nicht wild, ist mir nur ganz spannend, dass auch ein Tarantino nicht alles richtig macht. Aber wahrscheinlich ist es auch seine eigene Interpretation von der Zeit. Das muss man ja auch sagen. Es verschwimmt ja alles auch ein bisschen. Genau. Und was eben ein bisschen flöten gegangen ist, auch, wir sagten, das ist der 9. Film von Quentin Tarantino. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass das Prädikat ein Quentin Tarantino-Film bekommt, ist wahrscheinlich erst, wenn es written und directed ist.
Ja, das schreibt auch immer ganz groß am Anfang und am Ende nochmal dahin,
wenn der Film anfängt. Genau, denn Quentin Tarantino hat ja nicht nur diese 9 Filme bisher gemacht, sondern ein bisschen mehr. Er war nämlich bei 18 Filmen mitbeteiligt als Director, war in 57 Filmen als Schauspieler tätig.
Ganz schön viele Filme.
22 Filme hat er mitgeschrieben, in 19 Filmen hat er mitproduziert, 2 Filme hat er selber cinematografiert, unter anderem Death, also das waren Death Proof und die erste Short Story von Reservoir Dogs, den er ja quasi in Cannes damals irgendwie vorgestellt hat.
Das war sein erster Film, Reservoir Dogs.
Genau, und er konnte ihn aber nicht in seiner Länge zuerst machen. Sondern hat da quasi einen Short-Film von gemacht, eine Short-Version, wo auch Steve Buscemi, glaube ich, und er selber mitspielt. Das ist ganz, ganz doll geschrumpft von der, also es ist wirklich nur ein Short-Film. Für Tarantino auch eher ungewöhnlich.
Gibt es das irgendwo online? Das möchte ich mal gucken.
Bestimmt. dadurch, dass es in Cannes eingereicht worden war, glaube ich, oder es da vorgestellt hat.
Ja, cool.
Genau, den und Death Proof hat er mit der Kamera selber begleitet, und 2 Filme hat er auch selber geschnitten, wahrscheinlich dann auch Death Proof und Reservoir Dogs. Bis er sich festgelegt hat auf seine feste Crew, wollte er wahrscheinlich erstmal nichts abgeben.
Das hatte ich auch letztens irgendwann gelesen, also letztens vor 2 Jahren oder so, als er hat halt eine Editorin gehabt, die mit der er alle seine Filme gemacht hat, die ist aber vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Und dann gab es halt so ein Interview mit ihm, wo er dann halt auch erzählt hat, wie nah sie ihm am Herzen gelegen hat und wie gut diese Zusammenarbeit mit ihr, mit dieser Person war, weil das höre ich immer, oder das merkt man mittlerweile bei vielen Filmemachern, dass, das sagen die auch ganz oft, der Film wird irgendwie 3-mal gemacht, ne? Einmal, wenn du ihn schreibst, dann, wenn du ihn vor Ort drehst, und am Ende, wenn du ihn im Raum editierst, genau, schneidest. Und deswegen ist es super wichtig, was für Personen das machen, und solche Personen wie Quentin, denen ist es natürlich super wichtig, dass sie überall beteiligt sind, weil das ist ihr Baby.
Ja.
Und deswegen verstehen die das natürlich nicht, wenn andere
da reingrätschen. Das
komplett abgeben und sagen, ich möchte das nicht editieren, das macht jetzt eine andere Person, und in dem Fall deinen Film quasi abgibst. Und bei ihm war das halt super wichtig. Er konnte halt das Programm oder die Programme selber nicht bedienen.
Angemessen bedienen, sagen wir.
Angemessen, so. Genau. Und deswegen hat er halt eine Person gehabt, der er vertrauen konnte, und ja, die ist halt leider gestorben, und ich weiß gar nicht, wer jetzt seine neue Go-To-Person dafür ist, aber das finden wir dann raus.
Gut. Kleine nette Information am Rande zu Once Upon a Time in Hollywood. Margot, habe ich wieder?
Miss Margot.
Margot Robbie.
Du hast aber auch das R hier vergessen, vielleicht liegt es daran.
Ja, wahrscheinlich. Margot Robbie. Sie trägt auf jeden Fall in diesem Film original Schmuck von Sharon Tate, nicht ausschließlich, glaube ich, aber zu großen Teilen. Denn die Schwester Deborah hat den dann zur Verfügung gestellt. Und sie war wohl auch, also die Schwester Deborah war wohl selber auch relativ früh mit daran beteiligt. Das war Tarantino wohl relativ wichtig, dass er das Andenken an Sharon Tate nicht befleckt, sagen wir es mal so.
Das war ihm aber dann bei Bruce Lee egal, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns wieder, ja, aber das ist, ich glaube, das war auch davon abhängig, weil er hat selber mit Bruce Lee gearbeitet, glaube ich.
Hat er?
Ich weiß nicht, oder ob er die Erfahrung selber gemacht hat oder ob es von befreundeten Kollegen in ihm rangetragen worden war. Da gab es wohl aber so, das basierte halt auf einer persönlichen oder auf Erfahrungen, die ihm halt zugetragen worden sind.
Weil das ist einer dieser Skandale, der jetzt gerade so ein bisschen durch die Presse geht, dass die Verwandten von Bruce Lee sich natürlich beschweren, warum Quentin Tarantino
ihn so
darstellt, weil er halt eigentlich gar nicht so sein sollte.
Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, das beruht auf seinen eigenen Erfahrungen mit ihm, es ist natürlich wahrscheinlich wie bei vielen Filmcharakteren eine überspitzte Version von der Person.
Ja, ja.
Und natürlich auch hier mit einer Begründung, warum das so ist. Aber das möchte ich auch gar nicht weiter eingehen. Das kann man dann im Film selber sehen, weil es eine schöne Szene ist.
Mhm.
Aber ja, das ist ein so ein Ding, wo ich dachte, okay, wenn er für Sharon Tate, wahrscheinlich hat er da nochmal einen ganz anderen Berührungspunkte gehabt, dass er sagt, da möchte er die Erinnerung ehren, auch bei Bruce Lee, der ja auch tot ist, da war es ihm dann scheinbar egal.
Ja, oder es ist halt bewusst so gewählt worden, also ich denke mal, bei so einem Film ist halt auch nichts irgendwie aus Versehen.
Ja, also gerade bei, wenn du sagst, ja, 5 Jahre an dem Drehbuch geschrieben, dann natürlich ist es nicht aus Versehen, weil jedes Wort von einem Tarantino Drehbuch ist heilig für ihn, weil er arbeitet nur mit Schauspielern, die sein Drehbuch 1:1 wiedergeben können, was man so mitbekommt.
Ja, das genau. Das ist nämlich auch zum Beispiel, du hast es gerade schon gesagt, 5 Jahre hat er am Screenplay gearbeitet. Dieser Film soll sein Legacy sein, sein größter Film im Endeffekt, sein persönlichster Film auch. Wenn man so ein bisschen Quentin Tarantino verfolgt hat, weiß man natürlich, wie viel Herz für ihn an dem Thema Hollywood und Film hängt. Von daher passt das schon alles sehr schön zusammen. Was normalerweise relativ unüblich ist für Tarantino-Filme, ist das, was du gerade schon sagtest, normalerweise ist es tatsächlich wohl so, dass die Drehbücher 1:1 eingesprochen werden. Dass da keine Improvisation stattfindet, dass es alles sehr, sehr statisch quasi stattfindet und alles sehr, sehr nach der ausgearbeiteten Version von Tarantino quasi passiert. Ja. In diesem Fall gab es tatsächlich Szenen, die einigermaßen improvisiert waren, nicht viele, aber es gab ein paar, was schon ungewöhnlich ist. Denn Leonardo DiCaprio hatte wohl Probleme, was ich wahrscheinlich auch, ich habe mich auch während des Films gefragt, wie schwierig das sein muss, als Schauspieler einen Schauspieler zu spielen, der schauspielt.
Ja.
Das ist so Inception für arme Menschen irgendwie gefühlt, aber es tut mir schon richtig im Kopf weh, weil er sagte, das ist schön, es war für Tarantino relativ schwierig, diese Filmszenen zu drehen, wo Rick Dalton spielt.
Mhm.
Weil er ihn halt so spielen soll, wie Rick Dalton ihn spielen würde und nicht wie er selber. Weil du hast immer diese Grenze, wie würdest du selber diesen Charakter spielen? Und du musst dich aber zurückkommen und bedenken, okay, wie würde Rick Dalton, den er gerade spielt, diesen Charakter spielen?
Und nicht Leonardo.
Weil das sieht man nämlich ganz schön in diesen Szenen auch, dass Rick Dalton eigentlich ein sehr krasser Underachiever ist, der eigentlich wahnsinnig talentiert ist und auch wahnsinnig viel kann, das aber irgendwie nie so richtig geschafft hat, dass man das sieht.
Mhm.
Und ich finde, das sieht man eigentlich in diesen Szenen auch ganz gut. Und diese Szenen, wo er, es gibt Szenen, das haben sie auch ganz schön verschwimmen lassen. Wenn er spielt, fühlt sich das dann halt wie eine Filmszene, obwohl sie eigentlich parallel drum drehen.
Ja.
Aber du siehst halt keine Crew drumrum, du siehst, das fühlt sich halt an wie aus dem Film, aber du weißt halt, dass sie das eigentlich gerade drehen, dass der Schauspieler Rick Dalton diesen Charakter spielt.
Gerade Schauspieler.
Genau. Und er hatte so ein bisschen Probleme, diesen Schauspiel-Schauspiel-Paar zu spielen, was verständlich ist, weil ich glaube, das ist schon wirklich schwierig. Es erfordert eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Charakter, den du vielleicht gar nicht erreichen, die du gar nicht erreichen kannst. Und tatsächlich gibt es in dieser Szene einige Momente, wo er den Text vergisst. Und er hat diese Szenen genutzt, das ist dann quasi so ein bisschen mit da reingebaut worden, weil es ihm geholfen hat, in dem Charakter von Rick Dalton zu bleiben, um nicht in seinen eigenen Schauspielmodus umzuswitchen. Das fand ich ganz interessant. Und deshalb ich glaube auch diese Szene, wo er dann im Caravan ist und so ein bisschen ausrastet, so einen kleinen Nervensammel hat, ich glaube, das ist zum Teil auch mit improvisiert, wo er dann die Lines quasi spricht in seinem Ausrasten und sich selber korrigiert. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich in diesem Film,
ja,
wo ganz, aber das ist, fand ich schon wieder, das ist ein ganz, ganz klassischer Leonardo DiCaprio-Moment gewesen. Total. Ich finde, aber da ist ihm das so ein bisschen entglitten. Ich finde, das ist nämlich dann, also dann nicht schlimm, weil er ist ja in dem Rick Dalton-Charakter, aber da finde ich, da merkt man total diesen, diese Leonardo DiCaprio-Wutmodus. Das ist halt komplett, das erkennst du immer wieder und das ist immer, es ist immer wieder cool, wenn er ausrastet. Also das ist, wirkte war in Django Unchained auch so, wenn er dann ausrastet. Und, ja,
habe mich sofort daran erinnert. Fand ich auch grandios,
die ganz
Django-Szene.
Spannend auf jeden Fall, dass das, dass man ihn irgendwo immer wieder erkennt. So, er musste auch tatsächlich relativ viel trainieren. Leonardo DiCaprio kennt man ja, der hat jetzt, das ist sein erster Film seit The Revenant.
Ja, stimmt, ja.
Der hat jetzt auch 5 Jahre fast nichts gemacht. Also während Tarantino 5 Jahre an diesem Screenplay gearbeitet hat, hat er sich schon die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ist auch ein bisschen dicky geworden zwischendurch. Nicht schlimm, ja. Aber so eine kleine Wampe. Und musste dann halt auch wieder ordentlich trainieren, weil wenn er einen alteingesessenen Actionstar spielt, dann genau, kann er nicht dicky sein. Ne? Also das ist nicht, nicht angemessen. Und hat das selber auch als Dedication an die Rolle quasi
die brauchen auch einen Grund, ne? Also brauchst du
ja, brauchst einen Grund. Ja, brauchst du auch. Ne? Ich meine, also ich glaube, Brad Pitt, der sieht zwar immer richtig gut aus, aber ich weiß nicht, ob der so durchtrainiert ist das ganze Jahr über, ne?
Ja,
also
der hat ja auch ganz viele Actionfilme und sonst.
Ja, aber auch ja lange nichts. Also jetzt macht, ich habe das Gefühl, jetzt nach dieser Entscheidung kommt er jetzt gerade wieder mit vielen Filmen, aber zwischendurch war es relativ still um ihn. Ich glaube, er hat auch viel produziert selber und nicht groß, ist nicht selbst groß aufgetreten in den Filmen. Ja, auf jeden Fall gibt es in diesem Tarantino-Film ein paar Szenen, die halt nicht, zum Teil improvisiert waren, beziehungsweise nicht exakt so gescriptet waren, wie sie dann im Endeffekt zu sehen sind. Once Upon a Time in Hollywood war ursprünglich konzeptioniert als ein Roman, den Tarantino schreiben wollte, bis er dann gemerkt hat, ach nö, das eignet sich ja eigentlich das ziemlich gut
als super.
Und hat das dann als Screenplay, ich weiß es nicht, aber mit diesen 5 Jahren diese Vorarbeit mit dem Roman drin ist oder ob er das dann quasi genommen hat und dann nochmal 5 Jahre dran gearbeitet hat, um es als Screenplay
zu finden. Aber Tarantino schreibt ja immer Romane zuerst und dann guckt er, wie er daraus ein Drehbuch macht.
Zumindest genau, ist das, aber was ich mal es war, glaube ich,
gelesen
so,
hatte.
Als Roman zuerst konzeptioniert.
Hat er denn irgendwann mal einen richtigen Roman auch rausgebracht? Also ich weiß immer, dass er das oft sagt und das habe ich auch gelesen, dass Once Upon a Time eigentlich gar kein Film Skript war und auch gar nichts angedacht war, bis er irgendwann meinte, ja doch, funktioniert eigentlich doch super,
ja.
Und habe ich jetzt voll Bock drauf, das zu machen, das wird mein nächstes Projekt. Aber ich glaube, er hat noch kein Buch rausgebracht, oder?
Müsste man mal rausfinden, aber wüsste ich jetzt, also habe ich auch nicht gehört, aber da bin ich auch, sind mich auch nicht, weil, also ich finde auch, also ich bin ja nicht der größte Tarantino-Fan, muss man dazu sagen, also das ist jetzt auch nicht mein neuer absoluter Lieblingsfilm, muss ich ganz ehrlich sagen, also den kann man schön im Kino gucken, das macht auch Spaß und ich glaube, war der jetzt auf 70 mm im Savoy? Nee, ne?
Nee.
Ich mag die Art, wie er arbeitet. Ich finde seine Begeisterung dafür total toll, aber es ist für mich immer zu lang. Ich finde es immer zu lang.
Der ging jetzt auch irgendwie 2,5 Stunden, ne?
Aber diese Tarantino-Filme sind alle lang. Also ich finde auch zum Teil, also das lebt halt davon, dass er das erzählt, dass er es ausschweift. Ich brauche jetzt keine Short-Filme, das ist mir dann auch zu kurz, aber manchmal denke ich mir so, okay, ich weiß nicht, aber es ist schön gemacht, es ist sehr, sehr schön gemacht, aber es wird jetzt nicht mein Film des Jahres werden.
Ja, das glaube ich, kann ich auch so sagen. Also es war ein sehr guter Film.
4 Stunden 20 war übrigens der erste Schnitt. 4 Stunden 20. Danach musste
ich. Stell dir mal vor, dich 4 Stunden 20 ins Kino zu
setzen. Ja, vor allem, ich saß da schon und das Ding ist halt auch mehr als 2 Stunden lang und es war schon echt so, boah, also.
Ja.
Oi. Also es wird schon dafür, dass dann halt auch so viele Sachen. Ich meine, das ist halt zwar so ein bisschen wie aus der Situation gegriffen. Aber wenn man denkt, wie viele Szenen im Endeffekt tauglich sind, um diese ganze Geschichte zu erzählen, wäre es schon wieder stark dezimiert. Das will er sich, da gibt es halt auch genug von, die halt auf dieses eklige 90-Minuten-Format runtergerastert sind und dann halt nur die wichtigen Elemente erzählen. Das soll es ja auch nicht sein.
Aber das kann ich auch sagen, der Film hat auch seine Längen, finde ich.
Er arbeitet auf jeden Fall, die Charaktere halt
auch. Er ist auf jeden Fall, genau, so ein Film, der auf Charaktere geht, der auch die Zeit da investiert. Und das ist auch sehr schön an dem Film. Und das ganze Konzept von dem, dass wir wirklich auf diesen Charakter uns, das ist auch so ein 2,5 Tage Zeitfenster, in dem das Ganze spielt.
Nee, das geht schon viel früher los, dachte ich.
Du hast ja da immer ein Datum stehen.
Und ja, aber es geht doch früher los, geht doch im Februar doch schon
Das sind drei Tage, ja gut, ich sag nicht, dass die hintereinander sind, das sind aber drei Tage, die
gezeigt
werden. Und dann gibt es natürlich so ein paar Rückblenden aus so Erinnerungen. Aber genau, das ist so ein Standardding, was Tarantino gerne macht, dass er so ein Konzept hat, wo es nicht linear geht im besten Fall. Und von daher geht der Film, also es ist eine schöne Geschichte, ist gut, super, super geschauspielert, schöne Soundtracks, wie man von ihm natürlich kennt. Und
ja, das macht Spaß.
Ist ein klasse Film, aber wie bei allen seinen Filmen, ist es bei mir mittlerweile, ist es nie der beste Film im Jahr gewesen. Nee, also es gab immer noch andere, die irgendwie aus anderen Gründen besser sind für mich.
Ja.
Und ich glaube, das ist Once Upon a Time in Hollywood dann auch wieder das irgendein anderer Film.
Ist ein guter Film, aber ja. Und macht einfach nicht so eine 22, 23 Uhr Vorstellung. Es ist einfach immer viel zu spät danach. Lieber so eine 20 Uhr, 17 Uhr Vorstellung.
Ja, 20 Uhr war okay, weil dann ist bist solide. Du so kurz vor 12 ja, dann fertig.
Ja, wir waren um 22.15 Uhr und sind dann halt irgendwie so ewig, ich weiß nicht, es war voll spät. Also,
das dauert ja.
Ich meine, es war ein Samstagabend, ist okay, aber
trotzdem
ich war dann schon echt müde. Nein, aber ja. Also, Tarantino-Fans sind da natürlich. Es gibt auch eine, also es ist nicht lange so brutal wie ein Death Proof, wo es dann irgendwie 10 Minuten Vorgeschichte ist und dann geht das Gemetzel permanent irgendwie 1,5 Stunden weiter. So ist es ja nicht. Aber
genau, also es ist jetzt hier kein Horrorflick.
Nein, aber es hat auch seine Eskalation auf jeden Fall.
Mhm, und das sind auch schöne 15 Minuten oder so.
Da hast du nur drauf gewartet, ne? So, wann geht's endlich los? Mann, komm, wann geht's endlich los?
Die armen
Tarantino, die armen Tarantino-Metzel-Fans, weißt du, die da sitzen, so, wann geht's los? Und dann kommt der erst Sharon Tate, die fährt mit dem Auto und sie sitzen im Auto mit dem Roller.
Die haben sehr viele Autofahrten, das ist mir auch aufgefallen. Also es geht sehr viel von A nach B und sehr viele Kamerafahrten, wo die Kamera neben oder hinter dem oder im Rücksitz ist und da immer mitfährt.
Der Cadillac, der Rick Dalton gehört, den Cliff Booth die ganze Zeit fährt, der hat auch schon seinen Auftritt gehabt in, jetzt muss ich lügen, ich habe es nicht aufgeschrieben, in Reservoir Dogs, glaube ich. Und zwar gehört das einem,
kann sein,
das es gehört einem von Tarantinos Stammschauspieler, der eigentlich immer stirbt und ich müsste jetzt nachgucken, wie er heißt. Ich habe es gestern noch Matti vorgelesen und jetzt habe ich es vergessen. Einer von den Stammdarstellern gehört der Cadillac. Also der ist halt schon, hat jetzt schon seinen zweiten Auftritt quasi in einem Tarantino-Film gehabt. Ein schöner cremefarbener.
Genau, könnte Reservoir Dogs sein. Ich weiß gar nicht, was
ich glaube, es ist Reservoir
Auto Dogs. Im Pulp Fiction.
Nee, es ist auf jeden Fall Reservoir Dogs. Ich bin mir sicher, dass es nicht Pulp Fiction war. Genau. Cool. So ist das. Und auch ganz süß, Leute, die jetzt Stranger Things geguckt haben und großer Freund von, oder die Liebe entdeckt haben zu Robin, Maya Hawke.
Sofort habe ich sie gesehen, als sie dann da
aufgehört hat. Ganz kurz, sie ist die eine, die abhaut quasi.
Sie ist die eine, die schlau ist.
Genau, und die Leute, die ein Herz gewonnen haben, sie hat einen kurzen Auftritt.
Ja.
Witzige Geschichte dahinter ist, Maya Hawke ist die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke.
Ah.
Aha. Ich wusste auch nicht, dass die mal ein Paar waren, aber Uma Thurman ist ja eine bekannte Tarantino-Rolle. Und ich glaube, Rumor Willis tritt sogar auch irgendwo auf. Ich habe die jetzt aber gar nicht so.
Was mir auch aufgefallen ist bei dem Film, man weiß es ja, dass Quentin Tarantino ja bekanntlichermaßen Fußfetischist ist.
Ist er.
Und in dem Film,
wie
in keinem anderen Film von Tarantino, werden sehr viele Aufnahmen von Füßen gezeigt, von nackten Füßen, von irgendwelchen angezogenen Füßen, also die Kamera geht sehr oft nach unten zu den Füßen.
Oder halt durch die Windschutzscheibe mit
Füßen. Oder durch die Windschutzscheibe,
Also das muss man sehen, um es zu
verstehen. Bei keinem anderen Film ist es mir so aufgefallen wie bei dem,
dass das wusste ich zum Beispiel
tatsächlich
gar
nicht. So viele Füße zu sehen sind.
Ich mag keine Füße.
Nee, die sahen noch nicht so hübsch aus, die er da gezeigt hat.
Also aber na gut, da musst du auch sagen, er verschönt es halt auch nicht. Ne? Ich meine, dieses
Hippie-Leben ist macht ja auch halt total so Sinn, dass du einen Hippie zeigst, der natürlich keine tollen, super mega pedikürten Füße hat.
Das sind auch richtige Achselhaare gewesen, die sie halt wachsen lassen. Ne? Das ist kein Toupet gewesen. Kein Achselhaar-Toupet.
Praktische Effekte, dafür ist bekannt.
Ein bisschen witzig auch, um das jetzt kurz zum Abschluss zu bringen. Es gibt eine Szene, wo Cliff Booth, aka Brad Pitt, immer ein bisschen liebäugelt mit einer der Girls von dem Manson Club, let's say like that. und nimmt sie dann, also sie sehen sich immer, schmunzeln sich immer zu und irgendwann ist es halt so weit, dass er sie mal aufsammelt beim Drive-By zum Hitchhiken. Hitchhiken?
Ja, Hitchhikers.
Hitchhiken, ne?
Hitchhiken, also ja, wo sie den Daumen rausstreckt und genau. Mitfahrgelegenheit.
Und fährt sie dann im Endeffekt zu dieser Ranch und da kommt ja quasi erstmal in Berührung mit dieser ganzen Gruppe. Und er fragt sie dann irgendwann, weil sie fragt ihn, ob sie ihn mal blasen soll oder so, und während der Fahrt, und er fragt sie halt, wie alt sie denn sei, und weil er keinen Bock hat, da irgendwie in den Knast zu kommen, nochmal auf seine alten Jahre.
Nicht
weil,
wegen dir.
Genau, und witzig ist, also ein bisschen zynisch und witzig ist es halt, dass zum Thema sexuelle Belästigung dieser ganze Film ja von der Weinstein Company quasi herausgetrennt worden ist, weil es um Harvey Weinstein diesen riesen Sexskandal gab mit, also es waren jetzt, glaube ich, nicht underaged women, aber Missbrauchsvorwürfe von mit Machtmissbrauch. Und deshalb war das, fand ich das so so spitz am Rande irgendwie diese Thematik, weil eigentlich ich hätte wetten können, dass der mit in die Kiste steigt. Ich hätte da 100% drauf gewettet, und dann kommt dieser Spruch und ich war so, hä? Wieso? Was?
Du bist der Erste, der das fragt.
Und so, warum? Vor allen Dingen irgendwie, das sind 60er. Ich meine, da war jetzt noch, also da war ja noch nichts so. Da war, also nicht, dass das dann kein Thema ist und so, aber
Aber ja, das ist das war ganz, witzig, ganz guter das, Bogen, der dann der
das, macht. Ja, dass er so ein bisschen sagt, nee, das mache ich jetzt nicht noch. Und also das war wahrscheinlich jetzt nicht mal geplant, aber
vielleicht doch, weil das macht im Nachhinein tatsächlich Sinn, ne?
Es fällt mir nur gerade irgendwie ein, dass es eigentlich ganz witzig ist, weil eigentlich sollte der Film über die Weinstein Company halt produziert werden.
Wie alle Tarantino-Filme.
Wie alle Tarantino-Filme, genau. Und da ihm das dann aber, fand ich aber auch sehr standhaft von Tarantino zu sagen, nee, das ist ihm zu blöd. Ob das jetzt aus PR-Sicht ist oder aus persönlicher Meinung, ist ja relativ egal, aber er hat auf jeden Fall gesagt, nee, das möchte er nicht mittragen, er will nicht in diesem Kreuzfeuer sitzen, und hat das dann quasi rausgelöst.
Genau, ist dann versteigert, und der Höchstbietende war in dem Fall Sony, die den Film jetzt auch vertreiben dürfen.
Aber auch nur noch 30 Jahre. Er hat einen Deal gemacht, dass nach 30 Jahren gehören alle Rechte ihm.
Das ist auch richtig so.
Glaube ich. Das ist das erste Mal. Also das muss man erstmal, also du musst erstmal so einen Stand haben in dieser wirklich heftigen Branche, um da solche Dinge durchzubringen.
Ja, man hört ja immer mal wieder so welche Sachen, dass Künstler dann ihre Rechte abtreten an solchen Sachen. Also ganz oft bei Musikern
ist das der Fall. Ja, gerade in Zeiten von Lizenzierung und
bei Filmen, ja, das ist schon
gerade mit Streaming und so, ist das, glaube ich, immer strikter. Klar. Und deshalb ist es schon erstaunlich. Aber wenn er halt sagt, er will das soll sein Legacy sein, kriegt das natürlich irgendwie noch mal mehr Kultstatus, wenn er dann halt nach 30
Irgendwann Jahren irgendwann gibt es dann auch einen Tarantino-Streaming-Service, wo 10 Filme drauf sind und nicht mehr, und dann zahlst du deine...
Ja, vielleicht aber auch die 18 anderen Filme, die er mit directed hat, so ein bisschen. Das wäre doch auch nochmal ganz lustig.
Und natürlich die 200 anderen Filme, die er toll findet und immer zum Double-Feature dann dazu gibt und jeden Monat dann empfiehlt, weil wahrscheinlich so wie das Kino, was er gerade nebenbei laufen hat, wird er wahrscheinlich irgendwann so ein Online... Wobei, er ist ja ein harter Verfechter Kino selber und für Film.
Ja.
Also mit Film natürlich die Filmrolle und da das für auch Film gedreht wird. Und deswegen, also bis er einen Online-Service oder sonst irgendwas Digitales macht, ich glaube, dann stirbt er eher.
Apropos sterben, noch ein ganz, ganz kleiner Fun-Fact. Eigentlich sollte diese Farm, auf die Manson-Familie lebte, die gehörte einem alten Herrn. Und ich weiß gar nicht, wie er heißt, Robert oder so. Robert?
Ich weiß auch nicht mehr.
Und Cliff George. Besucht George und George, Cliff besucht ihn. Und eigentlich sollte.
Gestern erst gesehen.
Eigentlich sollte diese Rolle von Burt Reynolds gespielt werden, der ja aber dann leider auch vor ein, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, verstorben ist.
Verstorben. Ich glaube, letztes Jahr, weil da gab es im Oscar Memoriam kam da, glaube ich, vor.
Das kann gut sein. Da schalte ich immer aus. Das sind mir zu viele Namen oder es ist viel zu spät.
Ja, die Bilder sind immer das, was mir gefällt.
Immerhin.
Siehst du die Bilder von den Schauspielern und dann bei so großen Namen wie in Burt Reynolds, der fällt dann nochmal auf.
So, das war eine ganz schön lange Folge. Mal gucken, was wir da alles rausschneiden. Oder vielleicht lassen wir es einfach wie Risiko mal lange laufen. Wir werden sehen.
Genau.
Ansonsten gehen wir jetzt ins Kino.
Wir haben jetzt Kinofahren. Bis dann.
Bis dann. Ciao.